Wir bei Detektor FM wollen uns heute ja einmal eingehender mit Afghanistan auseinandersetzen. Seit heute reden alle über das Land. Viele Journalistenkollegen berichten über die Afghanistan-Konferenz. Doch worüber reden wir da eigentlich? Die wenigsten Deutschen waren schon einmal in Afghanistan oder kennen sich in der Geschichte des Landes aus. Deshalb sprechen wir mit Konrad Schetter. Er hat die kleine Geschichte Afghanistans geschrieben, forscht am Zentrum für Entwicklungsforschung in Bonn zum Thema Afghanistan und ist jetzt bei uns im Interview. Hallo Herr Schetter.
Guten Tag.
Herr Schetter, was ist denn Afghanistan eigentlich?
Das ist eine sehr gute Frage. Man würde vielleicht sagen, Afghanistan ist ein Staat, aber da beginnt bereits das Problem, da Afghanistan häufig über all das verfügt, über all das nicht verfügt, was einen Staat ausmacht. Das heißt, es hat eben kein Gewaltmonopol, die staatliche Repräsentation ist schwach ausgeprägt. Es ist nicht der Prototyp für einen Failed State, also für einen Staat, der an sich nicht funktionieren kann. Man kann sich deshalb wirklich schon fragen, ist Afghanistan vielleicht nur ein virtueller Begriff?
Warum?
Weil, wie gesagt, sozusagen, man hat sozusagen dieses Territorium von Afghanistan, aber ansonsten fehlen sozusagen alle staatlichen Dinge, die man eben von einem Staat erwarten würde. Wir haben eine Regierung, die in sich kaum funktioniert. Wenn Sie es aus der Betrachtung der Bevölkerung sehen, viele Afghanen identifizieren sich nicht mit diesem Staat. Also das erschwert wirklich diesen Begriff Afghanistan umzugehen.
Jetzt haben Sie selbst das Buch geschrieben, Die kleine Geschichte Afghanistans. Wie ist denn Afghanistan überhaupt entstanden?
Afghanistan ist entstanden ja durch das Interesse der Kolonialmächte. Ende des 19. Jahrhunderts war Afghanistan ähnlich wie heutzutage im Fokus der internationalen Politik. Damals waren es Russland und Britisch-Indien, die hier eben eine Pufferzone errichteten. Und damals, weil sie sich doch beide sehr stark am Hindukusch die Zähne ausbissen, sehr starke Verluste hatten, hat man damals diesen Kunststaat Afghanistan entworfen, indem man einfach Grenzen festgelegt hat, um hier eben einen Puffer zwischen den Einflusszonen von Moskau und eben von Britisch-Indien zu haben.
Das heißt, es ist ein künstlicher Staat?
Es ist ein künstlicher Staat, ganz richtig. Es war im Ende des 19. Jahrhunderts sehr stark die Frage, ob man diesen Staat Afghanistan überhaupt haben will oder ob man drei Staaten gründen wollte oder etwa überhaupt keinen. Er ist sozusagen wirklich am Reißbrett entstanden.
Natürlich sind mittlerweile auch einige Besatzungsmächte in Afghanistan gescheitert, unter anderem die Sowjets, Sie haben es selber angesprochen, die Briten haben sich da auch schon die Zähne ausgebissen. Warum scheitern dort alle?
Ich denke, das sind verschiedene Gründe. Ganz wichtiger Grund, wenn man auch sozusagen diesen fragen kann, ob es diesen Staat Afghanistan gibt, gibt es doch also etwas wie ein Nationalgefühl, Afghane zu sein. Und das ergibt sich vor allen Dingen daraus, aus dem Gefühl, dass es nie eine Macht geschafft hat, dieses Land zu beherrschen. Das spielt für Afghanen eine sehr, sehr große Rolle. Das macht an sich sozusagen das Prinzip des Nationalstolz der Afghanen aus, dass man sozusagen keine Mächte von außen jemals geduldet hat. Woran das liegt? Ich denke, die afghanische Gesellschaft ist eine sehr zerklüftete, ja, partikulare Gesellschaft, in der Einzelinteressen sehr im Vordergrund stehen. Das heißt, mit demjenigen, mit dem man heute paktiert hat, der kann morgen zum ärgsten Feind werden. Das hat es etwa für Kolonialmächte immer sehr, sehr schwer gemacht, hier überhaupt Fuß zu fassen, sozusagen Verbündete zu finden, Alliierte zu finden, weil sozusagen hier eben gerade auf der kleinsten Ebene, auf der Dorfebene häufig die Allianzen wechselten.
Also es ist ein sehr instabiles politisches Gebilde.
Ein sehr hochdynamisch, würde ich eher sagen. Nicht unbedingt instabil, in sich, es folgt seinen eigenen Logiken, die aber sehr hochdynamisch sind. Und sie werden niemanden finden, der an sich das gesamte Puzzle der Netzwerkbeziehungen in Afghanistan versteht. Dafür sind die an sich viel zu unübersichtlich.
Welche Konflikte gibt es denn mit den Nachbarstaaten? Man hört immer wieder, Pakistan spielt eine Rolle, der Iran ist nicht weit weg. Welche Rolle spielen diese denn?
Also auch hier muss man sagen, dass natürlich das regionale Umfeld von Afghanistan enorm komplex ist und Afghanistan in verschiedene Konflikte hier enorm stark eingebunden ist. Ganz zentral ist sicherlich der Konflikt zwischen Afghanistan und Pakistan, da Afghanistan die Grenze zu Pakistan aus geopolitischen wie aus ethnopolitischen Gründen niemals anerkannt hat. Das ist natürlich gerade dieses Gebiet, in dem man eine Grenze hat, die bis heute nicht anerkannt wurde, zum Gebiet wurde, aus dem die Taliban heraus operieren, zeigt endlich, wie sehr sozusagen auch historische Prozesse bis in die Gegenwart hinein wie wieder weiter fortleben. Zudem darf man nicht vergessen, Afghanistan ist das Land, das in der nächsten Nähe der meisten Atommächte weltweit liegt. Wir haben mit China, Indien und Pakistan direkt drei Atommächte, die hier angrenzen. Iran mit einer potenziellen, also das sozusagen diese hohe Konzentration von Atommächten wie die hohe Konzentration von Erdgas- und Erdölreserven spielt eine enorme Rolle, weshalb Afghanistan eben so wichtig ist für verschiedene Anrainerländer. Dann haben Sie noch dazu die hohe kulturelle Vielfalt, die eben auch ausgenutzt wird. In den 90er Jahren haben man sich Iran und Saudi-Arabien in Afghanistan einen Kleinkrieg geführt, darum, wer sozusagen die Vorherrschaft in der islamischen Welt erringen wird. Das heißt, die haben sehr viele Spieler, kann man sagen, politische Spieler, die sich immer wieder in Afghanistan interessiert haben und hier involviert waren.
Jetzt haben Sie die politischen Spieler schon angesprochen, auch die Taliban, von denen hört man ja auch immer wieder. Was sind die Taliban eigentlich und welche Rolle spielen sie in diesem Land?
Also die Taliban waren natürlich vor allem in den 90er Jahren eine politische Bewegung, die sehr stark islamistisch ausgerichtet war, aber an sich mit einem sehr puritanischen Verständnis des Islam, wo man sich häufig fragen konnte, inwieweit das wirklich von einem gelehrten Islam beeinflusst war. Jedoch hat sich das Bild der Taliban gerade in den letzten 8 bis 10 Jahren sehr verändert. Ich würde auch sagen, in einer gewissen Weise verwässert. Der Begriff Taliban wird etwa, wenn Sie mit Afghanen vor Ort sich unterhalten, häufig gar nicht mehr an sich rein auf diese ideologischen Gruppierungen bezogen, sondern sehr stark eben auch auf alle möglichen Kampfeinheiten. Man redet unter anderem von Pakistan-Taliban oder von American-Taliban. American-Taliban sind dann die Kampfverbände, von denen man glaubt, dass die USA sie unterstützen. Das heißt, der gesamte Begriff Taliban hat sich sehr verändert. Es gibt auch in einigen Teilen Afghanistans so etwas wie einen Lifestyle von Taliban, vergleichbar mit einer Jugendgangkultur, wie wir sie in Europa haben. In anderen Kontexten wird natürlich wieder sehr stark sozusagen dieses religiöse Moment sehr stark betont. Also der Begriff Taliban ist im afghanischen Wortlaut mittlerweile sehr diffus und wird sehr unterschiedlich verwendet.
Herr Schetter, jetzt beschreiben Sie hier ein sehr, sehr vielfältiges Bild von Afghanistan. Was mich persönlich interessieren würde, Sie haben ein Buch geschrieben, Sie beschäftigen sich mit Afghanistan die ganze Zeit. Was macht für Sie die Faszination dieses Landes aus?
Die Faszination macht sicherlich das aus, und das fällt mir natürlich in einer gewissen Weise schwer zu sagen, weil man sich sozusagen gleich befangen macht. Es ist etwas, was einen anzieht und gleichzeitig abstößt. Und ich denke, das geht den meisten, die sich mit Afghanistan beschäftigen. Auf der einen Seite in einer gewissen Weise diese Wildheit, die man dann auch mal wieder romantisiert, spielt dann sicherlich eine sehr große Rolle. Man kann sich die auch nicht so leicht entziehen, die einen in einer gewissen Weise gleichzeitig wieder abstößt. Ich denke, das sind Dinge, die normalerweise Menschen in Afghanistan sehr stark binden, etwa diese enorme Gastfreundschaft, die man in diesem Land erfährt. Ich finde an sich am faszinierendsten in Afghanistan, dass es eben ein Land ist, das nie eine staatliche Durchdringung erlebt hat. Das heißt, es ist ein Land, in dem unser Denken, das doch sehr stark in staatlichen Kategorien verankert ist, in Afghanistan an seine Grenzen stoßt. Politik läuft halt in Afghanistan ganz anders ab, als wir es in unseren Köpfen haben. Es geht bloß damit, dass wir Begriffe haben, wie etwa Stadt, Land, Dorf, ganz einfache Begriffe, die sie in Afghanistan so nicht finden. Wir haben mal einen Beitrag geschrieben über Nordafghanistan. Man findet keine Dörfer in Kunduz, weil dann der Begriff des Dorfes in Afghanistan ganz anders verwendet wird. Und so geht es ihnen mit vielen Bereichen. Unsere Begrifflichkeiten, die aus einer staatlichen Moderne hervorgetreten sind, finden sie in Afghanistan selten so verwirklicht. Und das macht dieses Land wissenschaftlich enorm reizvoll.
Und das heißt aber auch, dass unser Verständnis von Demokratie und unsere Hoffnung, dass es irgendwann mal so laufen könnte, wie wir uns das vorstellen, eigentlich ein bisschen arrogant ist.
Ich würde es mal so ausdrücken. Ich denke, wir haben da sehr schnell eine Schwarz-Weiß-Malerei. Wir bieten Demokratie an und meinen, es müsste in einer gewissen Weise laufen. Und wenn es so nicht läuft, dann sagen wir, es ist mittelalterlich und steinzeitlich. Und ich denke, da liegt sozusagen der ganz große Fehler drin. Ich denke, die Afghanen sind wie jeder Mensch in der Welt, wie alle Menschen der Welt, eben auch bereit für Demokratie. Nur ich denke, dass wir uns bisher nicht die Mühe gemacht haben, überhaupt zu verstehen, wie diese Gesellschaft funktioniert. Das Gleiche geht dann eben sehr stark einher, doch mit einem gewissen Überlegenheitsgefühl, dass sozusagen die NATO in einer gewissen Weise weiß, wie Afghanistan zu funktionieren habe. Und eben gerade aufgrund dieses starken Nationalstolzes, den wir in Afghanistan finden, kann dieses nicht funktionieren, weil die Afghanen sich doch sehr wohl ihrer Kultur bewusst sind und eben ein sehr starkes Identität an sich ja mit ihrer Nation haben.
Sagt Konrad Schetter. Er ist Afghanistan-Experte und arbeitet in Bonn am Zentrum für Entwicklungsforschung. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte, gerne geschehen.